Ein aufsehenerregender Mordfall ereignet sich in Bisamberg. Der Wirt des Volkskellers wird mit Kugeln durchsiebt. Die einzige Zeugin ist seine 11-jährige Tochter, die alles mit ansehen musste. Die Ermittlungen sind gewaltig, aber ziehen sich hin. Und am Ende spielen Dauerwellen eine Rolle. Willkommen bei Mörderisches Österreich, dem Podcast über historische Kriminalfälle aus eurer Umgebung. Anhand von zeitgenössischen Berichten rekonstruieren wir die größten Verbrechen der Geschichte Österreichs und darüber hinaus. Am Ende gibt es noch den Klugschiss zum Schluss. Mein Name ist Peter und ich bin im Brotberuf Journalist. Willkommen bei der 105. Episode von Mörderisches Österreich. Danke auch für euer Feedback zu den vergangenen Episoden, vor allem zum Live-Podcast. Ja, das mit dem Ansteckmikro war nicht wirklich optimal und es hat manchmal gekratzt, weil das Ding an meinem Sakko angeschleift ist. Deshalb trage ich ja bei meinen Aufnahmen hier im Studio ausschließlich Hawaii-Hemden. Damit es beim nächsten Mal nicht passiert, habe ich mir schon so ein neues Set besorgt. Dort die Videozuschauer sehen es jetzt da. Das sind so, ne, so ein DJI-Dingsbums. Damit wird's hoffentlich besser. Apropos Live-Podcast. Der nächste findet am 26. Juni 2026 in Traiskirchen. Und zwar im Kammgarnsaal auf dem Gelände der ehemaligen Kammgarnspinnerei Möllersdorf statt. Wusste ich gar nicht, aber die Location ist echt fetzig. Wir machen dabei einen mörderischen Streifzug durch die niederösterreichische Stadt und nennen das ganz originellerweise, ja, Mörderisches Traiskirchen. Ja, damit habt ihr jetzt nicht gerechnet. Davor habt ihr noch die Gelegenheit, bei der VHS Simmering vorbeizuschauen. Da halte ich nämlich ein Webinar mit dem Titel von adligen Raubmördern, mordenden Gasmännern und dem wahrscheinlichen Favoriten der Mädchenmörder, ein kriminalistischer Streifzug durch zwei Jahrhunderte Mord und Totschlag in Wien. Und wir müssen beim nächsten Mal echt kürzere Titel machen, weil das geht sich auch auf der Vorlage im Terminkalender von der VHS gar nicht mehr aus. Arbeiten wir noch dran. Das findet am 30. Jänner statt, also 2026, und wir schauen uns wieder mal die dunklen Seiten von Wien an und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr da dabei seid. Heute geht es aber nicht nach Wien, bisserl schon. Aber eher in einen Vorort davon, und zwar in den Speckgürtel rund um Wien. Der liegt ja bekanntlich in Niederösterreich. Und zwar begeben wir uns in den richtigen Teil von Niederösterreich, nämlich jenem nördlich der Donau. Warum das der richtige Teil ist? Naja, die beste Methode, sich von St. Pölten abzugrenzen, ist einfach den größten Fluss Europas zwischen sich und diesem Höllenloch zu haben. Heute geht es nach Bisamberg. Das liegt nur einen Steinwurf von Wien entfernt und liegt am Fuß des, naja, Bisambergs. Der hat allerdings keinen Gletscher und keinen zugeschneiten Gipfel, so wie ihr euch das jetzt vorstellt, weil der ist mit 358 Metern jetzt nicht besonders hoch und in West- und in Südösterreich, ja, euch höre ich ja jetzt bis hierhin jetzt schon lachen. Und sich denken, jo mei, Wien ist anders. Also der Hügel Bisam, klingt auch blöd, also nennen wir mal heute Bisamberg, der ist ein beliebtes Ausflugsziel der Wiener. Jetzt nicht zwingend, weil er so eine alpinistische Herausforderung ist, aber er liegt im Weinviertel. Und wie der Name schon sagt, wird hier außergewöhnlich viel Wein angebaut. Und für alle, die es genau wissen wollen, hier werden die Sorten Weißburgunder, Riesling, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Silvaner, Muscatella und natürlich der Klassiker in Österreich, der GV, nein, nicht Geschlechtsverkehr, sondern grüner Veltliner produziert. Konsumiert wird dieser Wein meist in einer sogenannten Buschenschank. Für alle Nicht-Österreicher, das ist sowas wie ein Mini-Gasthaus, das meistens von den Weinbauern selbst betrieben wird, wo sie ihren Wein ausschenken und meistens kriegt man noch ein Brettljausen dazu und das ist alles ganz gemütlich. In Bisamberg kann man aber auch in den Volkskeller gehen, ja, den gibt's bis heute. Das war und ist so eine urige Gasthütte, ne, so mit Echtholzmöbeln und nur ein paar Tischen. Ich glaube, es waren damals in unserer Zeit, wo das spielt, glaube ich, sind 10 Tische drinnen, das ist wirklich ganz klein. Und dort reserviert man auch keinen Tisch, sondern da setzt man sich einfach irgendwo dazu, trinkt seinen Wein, schiebt sich einen ordentlichen Speck oder kalten Schweinsbraten in die Figur und wackelt dann irgendwann spät in der Nacht wieder nach Hause. So war es auch in der Nacht vom 31. Jänner auf den 1. Februar 1949. Der Volkskeller war in der Nacht gut besucht und es wurde getrunken, gegessen, gesungen und gelacht. Es ist 8 Uhr morgens, als die Bewohner des Nachbarhauses des Volkskellers heftiges Klopfen hören. Das ist jetzt eher ungewöhnlich, meint er, sein Angsoffener an die Tür klopft, weil er dringend noch ein Viertel haben will, obwohl schon längst zu ist. Naja, das kommt natürlich schon mal vor. Aber vor der Tür steht niemand. Das Klopfen kommt nämlich aus dem Inneren des Kellers. Die Nachbarn gehen nachschauen. Na, das ist ja eigenartig. Die Tür zum Volkskeller ist verschlossen. Der Schlüssel steckt außen. Von innen wird gegen die Tür geklopft. Naja, was ist geklopft? Also da wird regelrecht dagegen geschlagen. Die Stimme eines kleinen Mädchens ist zu hören, das um Hilfe ruft. Die Tür zum Keller wird geöffnet. Heraus stürzt ein 11-jähriges Mädchen. Das ist die kleine Eva. Sie ist die Tochter des Wirts. Ihr Kleid ist voller Blut. Sie selbst hat Blutergüsse im Gesicht, als wäre sie geschlagen worden. Ihre Augen sind voller Tränen, sie hat die ganze Nacht geweint. Sie stürmt aus dem Keller, aber sagt kein Wort. Ein Nachbar dreht das Licht auf und will nachsehen, was hier los ist. Er sieht etwas, das er sein Leben lang nicht vergessen wird. Am Fuß der Treppe liegt die Leiche des Gastwirts Alois Smodic in einer Blutlacke. Ja, so leicht ist der Tote auch gar nicht mehr zu erkennen, denn der Körper ist übel zugerichtet. Er wurde von Kugeln regelrecht durchsiebt. Sofort wird die Polizei verständigt und noch im Lauf des Vormittags treffen rund 50 Ermittler in Biesenberg ein. Ja, richtig gehört. 50. Wenn es nämlich um einen Anschlag auf die Trink- und Weinkultur geht, da verstehen wir hier keinen Spaß in Österreich. Wichtigste und naja auch die einzige Zeugin ist die 11-jährige Eva Smodic, die Tochter des Ermordeten. Doch die tut sich anfangs schwer. Sie bringt von Weinkrämpfen geschüttelt kaum ein Wort hervor, aber gegen Mittag erfängt sie sich soweit und kann eine erste Aussage machen. Die Familie Smodic lebt eigentlich in der Leopoldstadt, also im 2. Bezirk von Wien in der Darwingasse 20, also genau in der Mitte zwischen Augarten und Praterstern. Alois war der Pächter des Volkskellers in Biesenberg. Der 38-Jährige führte gemeinsam mit seiner Frau Elisabeth das Gasthaus. Also der Alois und seine Frau, na, die sind für das Geschäft verantwortlich und das schon seit 4 Jahren. An diesem Montag ging es der Frau Smodic aber nicht gut. Sie fühlte sich kränklich und hatte leichtes Fieber. Noch dazu war die Elisabeth zu diesem Zeitpunkt schwanger. Also blieb sie lieber mit ihrer 6-jährigen Tochter zu Hause und die 11-jährige Eva, die musste jetzt ihrem Vater aushelfen und die Arbeit ihrer Mutter im Volkskeller übernehmen. Finde ich ja auch, also Wirtshäuser sind für 11-Jährige ja ein idealer Arbeitsplatz, vor allem in der Nacht, und Kinderarbeitslosigkeit, ja, die muss auch wirklich bekämpft werden. Der Volkskeller liegt in der Anton-Zickel-Straße in Biesenberg und ist etwa 18 Kilometer von der Wohnung der Familie Smodic entfernt. Also mit dem Auto oder dem Bus jetzt keine große Distanz. Alois und seine Tochter Eva bewirten den ganzen Tag über die Gäste bis etwa Mitternacht. Gastwirt Alois räumt die Tische ab, während die kleine Eva die Tageseinnahmen zählen darf. Etwa 850 oder 900 Schilling müssen es gewesen sein, wird sich das Mädchen später erinnern. Also nach heutigem Geld, Kaufkraft bereinigt, um die 1.020 Euro, so um den Daumen herum. Vater Alois will das Geld in das übliche Versteck unter dem Grammophon legen, als plötzlich das elektrische Licht ausgeht. Alois sagt zur Töchterchen Eva, sie soll nachsehen gehen, was da los ist. Es ist aber zu dunkel und Eva findet den Lichtschalter nicht. Alois kann im Dunkeln eine Petroleumlampe anzünden. Im Schein der notdürftigen Beleuchtung sieht er plötzlich 2 Gestalten vor sich stehen. Sie sind bewaffnet und richten ihre Pistolen auf den Gastwirt. Alois ruft, jetzt sind wir's! Also im Sinne von, jetzt ist es um uns geschehen. Eva versucht sich in einer Mauernische zu verstecken. Hände hoch, Geld her, befiehlt einer der Männer. Nehmt's was wollt's, aber lasst's uns leben, fleht der Alois. Doch statt den beiden Männern das Geld zu geben, versucht der Alois zu fliehen. Er stürmt plötzlich die Kellertreppe nach oben. Der Bewaffnete gibt einen Warnschuss in die Decke ab. Doch Alois läuft weiter. Er ist schon bei der Tür und ruft um Hilfe, da wird er von zwei Kugeln getroffen. Alois geht zu Boden. Er gibt aber nicht auf. Er versucht ins Freie zu kriechen und ruft dabei laut um Hilfe. Der andere Mann rennt die Treppe nach oben, packt Alois und versetzt dem Mann einige Fußtritte, bis er stark blutend über die Treppe zurück in den Keller fällt. »Wo ist das Geld?« schreit der Mann mit der Pistole. Alois sagt nichts. »Sag uns, wo das Geld ist!« schreit der Bewaffnete erneut. Alois sagt immer noch nichts, er krümmt sich vor Schmerzen. Einer der Männer hebt seine Pistole an, zielt auf Alois und drückt ab. Wieder und wieder, bis das Magazin leer ist. Eva muss alles mit ansehen. Als die Angreifer sie bemerken, geben sie auch einen Schuss auf das Kind ab. Das Projektil bleibt zum Glück aber im Schanktisch stecken. Einer der Männer stürmt auf Eva zu, packt sie am Kleid und schreit, »Wo ist das Geld?« Er schlägt dem Mädchen mit der Faust ins Gesicht. Zitternd führt Eva die Männer zu dem Versteck, wo die Tageslosung liegt. Naja, 850 oder vielleicht 900 Schilling stecken sich die Angreifer ein. Einer der Männer packt Eva wieder. »Da siehst es«, sagt der Mann und deutet auf Evas toten Vater. »Wenn du Anmucks machst, dann passiert dir das auch. Du bleibst jetzt im Keller bis in der Früh, ist das klar?« sagt einer der Angreifer. Eva soll also im Keller bleiben und erst in der Früh Hilfe holen, sonst drohen ihr die Täter ebenfalls mit dem Tod. Die Angreifer nehmen dem toten Alois den Schlüssel ab und sperren die kleine Eva im Volkskeller ein, wo sie die Nacht über neben ihrem toten Vater ausharren muss. Sie versucht anfangs noch, sein Blut aufzuwischen und ihm vom Blut zu reinigen mit einem feuchten Tuch, aber sie merkt langsam, wie sein Körper kalt wird. Sie hört auch noch, wie die beiden Männer vor der Tür des Volkskellers sich noch beraten, ob sie die kleine Eva nicht doch noch erschießen sollen. Bist du deppert? Was für Arschlöcher! Erst gegen 8 Uhr morgens traut sich die kleine Eva von innen an die Tür zu klopfen und so die Nachbarn aufmerksam zu machen. 50 Ermittler sind also in Biesenberg eingetroffen. Die sind erstaunt, wie gut sich die kleine Eva trotz der schrecklichen Ereignisse an die Details erinnern kann. Sie kann den Polizisten eine sehr genaue Beschreibung der Täter geben. Beide Männer waren zwischen 20 und 25 Jahre alt. Einer der Angreifer war etwa 1,70 Meter groß, trug einen grauen Mantel und hatte ein rundes, volles Gesicht. Das auffälligste Merkmal waren seine graubraunen, gestrickten Ohrenschützer. Den anderen Täter beschreibt Eva als kleinen, schmächtigen und jüngeren, also jüngere Gestalt. Er trug einen dunklen Mantel und einen dunkelblauen Hut mit einer schmalen Krempe. Beide Täter sprachen in einem unverkennbaren Wiener Dialekt. Einer der Täter sprach den anderen mit Berti oder Bertel an. Na, das ist ja immerhin schon irgendwas, mit dem die Polizei arbeiten kann. Von der Spurensicherung kommt aber wenig Verwertbares. Alois Smodic wurde 7-mal getroffen. Andere Kugeln steckten in der Treppe, am Boden und in der Decke. Die Pistolen waren großkalibrig, viel mehr weiß man nicht. Aufgrund der genauen Beschreibung von Eva sind sich die Ermittler sicher, dass sie den Fall schnell lösen können. Die Zahl der Polizisten in Biesenberg wird von 50 auf 100 erhöht. Es gab wohl gerade auch sonst keine Kriminalfälle zu ermitteln, das ist die einzige Erklärung, die ich habe. Biesenberg hatte damals nur etwa 1800 Einwohner, ja, 100 Polizisten vor Ort, na, da ist schon richtig was los. Die Polizisten gehen von Tür zu Tür und holen Erkundigungen ein. Die Frau des Opfers, Elisabeth Smodic, sagt man vorerst nichts vom Tod ihres Mannes, weil die ist zu diesem Zeitpunkt schwanger und man wollte sie schonen. Sie erfährt erst am Abend von den Ermittlungen. Das ist auch ein sehr eigenartiger Move, aber bitte. Die Ermittler erfahren, dass der Volkskeller ein beliebtes Lokal ist, aber sehr einfach und eher günstig. Na gut, Volkskeller kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs, da ist jetzt nicht wirklich verwunderlich, dass hier einfache Verhältnisse herrschen. Der Wirt hatte den Weinkeller vor 4 Jahren gepachtet. Er selbst stammte aus Unterwart im Burgenland und hat damit den Wein quasi schon in den Genen. Ein Reporter der österreichischen Volksstimme, dem Zentralorgan der Kommunistischen Partei, ich finde das immer noch super, war mit der Mordkommission bei einem Lokalaugenschein Und ich finde, man liest im Text nicht nur eine politische Schlagseite heraus, sondern der Verfasser glaubt auch, er ist aus Wien ins wilde Niederösterreich gekommen und schreibt einen Bericht, wie wenn er auf Großwildsafari wäre. Mit einem Spezialauto der Mordkommission ging es durch die freundliche Gegend am Fuße des Bisamberges nach dem Örtchen gleichen Namens, hart am Stadtrand. Bisamberg ist ein typisches Hauerdorf mit kleinen Hauerhäuschen und Weinkellern, die sich an den steil abfallenden Hang des Berges schmiegen. Also mit Hauern sind Weinbauern gemeint. In unmittelbarer Nähe der alten Kirche im Zentrum des Ortes liegt der unter dem Namen Müllerkeller bekannte Keller. Stimmt nicht, das war der Volkskeller. Müllerkeller kommt wirklich nur in diesem einen Bericht vor. Aber es ist ja wurscht. Man erreicht ihn auf einer berganführenden Straße, auf der Kinder rodeln, die längst vergessen haben, dass hier etwas Furchtbares geschah. Ja, es war vorgestern oder so, also glaube ich nicht, aber wurscht. Ein typischer Arme-Leute-Keller ist es, den der junge Pächter Smodic, ganz so jung ist er auch nicht mehr als 38, für seine Spargroschen pachtete, um sich eine Existenz aufzubauen. Der gräne Buschen ist noch ausgesteckt, obwohl derzeit nur die Polizei Gastrecht hat. Also wenn ausgesteckt ist, dann heißt das, es ist offen. Und anscheinend nimmt man da so einen grünen Busch früher, also heute ist eher so ein Tafel. Durch das Presshaus, das als Vorraum diente, gelangt man über abgetretene, von dem Blut des Ermordeten befleckte Stufen in das schmale Gelass, das Schankraum, Gastzimmer und Weinkeller zugleich war. Fröhliche Lampions und Papiergirlanden sollen Faschingsstimmung geben. 10 rohe Tische mit Bänken stehen da, ein provisorischer Schanktisch, ein primitives Regal mit sehr wenig Gläsern. Alles zeugt von größter Einfachheit und Armut, ist aber nett und sauber. Ach Gott, ich liebe diese Schlagseite echt. Im Verschlag an der Rückwand stehen einige kleine Weinfässchen, ein paar Flaschen, unabgewaschene Teller. Na, hätte er, nachdem er ermordet wurde, noch anwaschen sollen, oder was? Und auf dem Tisch liegt ein angeschimmelter Wurstzipfel. Das einzige Schleichhandelsgut, das man Smodic zum Vorwurf machen könnte. Der Schanktisch, auf dem die alte Petroleumlampe steht, die Smodic anzündete, als die Mörder das Licht abtreten, das wackelige Grammophon, unter dem das verängstigte Kind die Tageslosung verbarg, als die Burschen kamen, alles steht noch so dort wie zur Zeit des Verbrechens. Viele Male hat die Polizei schon den Tatort untersucht und doch förderte erst der neuerliche lokale Augenschein zutage, dass auch auf das Mädchen geschossen wurde. Kugeleinschläge, die im Schanktisch entdeckt wurden, sprechen dafür. Auch die kleine Eva ist also mit knapper Mühe dem Tod entronnen. Bekannte von Smodic, die über genaue Ortskenntnis verfügten, müssen den Mord begangen haben. Dies ist die Ansicht aller Bisamberger, denn den unwegsamen und steilen Fluchtweg, den die Burschen benutzten, findet bei Nacht nicht einmal der Einheimische. Echt, Wiener am Land. Es ist so, der Weg, er war schmal. Ja, es ist ein Weg. Was willst du? Die Bisamberger schütteln den Kopf. Ein Mord? Nur aus Raubabsicht? Nein. Smodic war ein armer Teufel. Mord nur wegen 800 Schilling Tageslosung? Nein, da muss etwas anderes dahinter stecken. Und wieder wird die Geschichte von den Zechprellern erzählt, mit denen Smodic in Streit geriet. Die Geschichte, die jeder Bisamberger genau kennt. Nur eines ist merkwürdig, dass sich bisher kein einziger Augenzeuge des Streites gefunden hat, ebenso wie sich keiner der 70 Besucher meldete, die am Abend vor dem Mord in dem Lokal waren. Etwas von der besinnungslosen Angst, die noch heute der kleinen Eva anzumerken ist, die an die fürchterlichsten Minuten ihres Lebens wohl immer denken wird, liegt über ganz Bisamberg. Die Angst, sich einzumischen, die Rache der Verbrecher herauszufordern. Aha, also mussten die Täter den Smodic gekannt haben. Ja, das legt zumindest dieser Text nahe. Das ist auch tatsächlich die erste Vermutung der Polizei. Deren Arbeitshypothese lautet, na, für ein paar hundert Schilling ist doch niemand so deppert und ermordet da den Wirt. Also das zahlt sich einfach nicht aus. Da muss eine persönliche Vendetta dahinter stecken. Das ist eben, wie gesagt, zumindest die Hypothese der Ermittler. Außerdem will ihnen im Dorf niemand so recht Auskunft geben und das, obwohl eine Belohnung von 5000 Schilling, also rund 6000 Euro, ausgerufen wurde. Die Ermittler meinen, die Dorfbewohner wüssten wohl, wer den Wirt ermordet hat, würden aber aus Angst schweigen. Ist hier vielleicht ein ganzes kriminelles Netzwerk am Werk, das den gesamten Ort Biesamberg unterjocht und eingeschüchtert hat? Diese Theorie erhärtet sich, als die Ermittler erfahren, dass sich im Gasthaus neben soliden Familien aus Biesamberg auch allerlei Leute aus Wiener Nachtlokalen und jugendliche Stravanzer herumgetrieben haben sollen, die am abgelegenen Biesamberg ihren zwielichtigen Geschäften nachgingen. Biesamberg, der Hort des Verbrechens, ein Mafiadorf am Hang der Weinberge unter der Herrschaft der Weinviertler Cosa Nostra. Ja, hier ist man etwas ganz Großem auf der Spur. Naja, und der Verdacht, dieses Biesamberg sei ein Sündenpfuhl voll mit Verbrechern, der erhärtet sich sogar bald. 100 Ermittler stellen den ganzen Ort auf den Kopf und scheuchen so ziemlich jeden Gauner und Strizi auf, den es in der Gegend gibt. Ein junger arbeitsloser Wiener wurde erwischt, weil er zwei Opferstöcke in Maria Dreieichen ausgeraubt hatte. Aha. Ein Mann namens Haas aus Langenzersdorf wird im Gasthaus Emminger auf dem Praterstern festgenommen. Haas ist, wie sich herausgestellt hat, freilich keiner der beiden Mörder. Doch soll er andere Delikte auf dem Gewissen wie Einbruchsdiebstahl, Im Zuge der Ermittlungen finden die Polizisten Hinweise auf eine ganze Räuberbande, die sich in der Gegend um Korneuburg, also in der Nachbarstadt, herumtreibt und hebt die aus. Meine Lieblingsepisode ist aber ein Typ, der festgenommen wird, weil er Unzucht wider die Natur begangen hat. Genaueres ist in den Unterlagen nicht vermerkt, aber es klingt fast so, als hätte der Herr ein ungesundes Naheverhältnis zu seinen Nutztieren im Stall gehabt. Ja, die Ziege war sicher sehr aufreizend angezogen. stimmt, glaube ich, nicht ganz. Also, ich habe nochmal nachgeschaut, Unzucht wider die Natur war früher die Umschreibung für homosexuelle Handlungen zwischen zwei Männern. Insgesamt werden 25 Ganoven, Strizis und Gauner in und um Biesamberg festgenommen. Die meisten waren Einbrecher, Kleinkriminelle und andere übel beleumundete Subjekte. Ich liebe es, diese Polizeisprache von damals. Auch im zweiten Bezirk, dem Wohnort des Ermordeten, wird jeder perlustriert, also einer Leibesvisitation unterzogen, der nur irgendwie einen Polizisten schief anschaut. Plakate mit der Personenbeschreibung der beiden Täter werden ausgehängt. Insgesamt führt man der kleinen Eva in den ersten Wochen der Ermittlungen 40 Männer vor, die alle irgendwie die Mörder sein könnten. Doch keiner ist der Täter. In Biesamberg wimmelt es also vor Polizisten, uniformiert und in Zivil. Es werden sogar Straßensperren eingerichtet auf der Jagd nach den Mördern. Also da werden wirklich alle Register gezogen. Naja, es ist aber leider vergeblich. 3 Wochen lang wird hier alles auf den Kopf gestellt. Doch dann kommt es zu einem Ereignis, das alles in Frage stellt. Es ist der 26. Februar 1949, also 25 Tage nach der Tat. Es ist kurz vor 1 Uhr in der Nacht, dann bemerkt ein Polizist auf der Prager Straße in Langenzersdorf ein Motorrad in Richtung Biesamberg fahren, und zwar ohne das Licht eingeschaltet zu haben. Der Polizist ruft seine Kollegen in Biesamberg an und warnt die vor, dass da ein Motorrad in ihre Richtung kommt, das ein bisschen verdächtig ausschaut. Tatsächlich nähert sich wenig später das besagte Gefährt der Straßensperre der Polizei. Zuerst sieht es auch so aus, als würde der Fahrer anhalten. Obwohl der Lenker zunächst bremste, rief der auf dem Rücksitz sitzende Bursche dem Fahrer ein energisches "Nicht stehen bleiben" zu, woraufhin der Fahrer Vollgas gab. Ja, die Maschine geht durch, der Fahrer verliert das Gleichgewicht, er verreißt den Lenker. Das Motorrad fliegt heulend im hohen Bogen in den Straßengraben. Die beiden Herren legen einen spektakulären Bauchfleck hin, den leider niemand sieht, weil es stockfinster ist. Und das alles genau vor einer Straßensperre der Polizei. Die Verdächtigen lassen das Motorrad liegen und rennen querfeldein in die Dunkelheit. Ja, sofort rennen die Polizisten den beiden Männern nach und es wird Verstärkung herbeigeholt. Die Beamten durchkämmen das Gelände, können in der Dunkelheit aber niemanden finden. Das zurückgebliebene Motorrad war gestohlen, wie sich schnell herausstellte. Doch die Suche nach den beiden Tätern blieb erfolglos. Die konnten irgendwie in der Dunkelheit entwischen. Der 57-jährige Oberinspektor Josef Koller macht sich nach einer mehrstündigen Suche nach diesen beiden auf den Rückweg zu seiner Dienststelle. Auf einer Kreuzung sieht er plötzlich zwei verdächtige Burschen herumirren. Naja, klar, die schauen auch ein bisschen lädiert aus, als hätten sie gerade einen Motorradunfall gehabt. Koller stürmt auf die beiden Männer zu. Ausweise her, befiehlt er den beiden. Einer der Burschen hält ihm einen Ausweis hin. Als der Polizist diesen inspiziert, stürzt sich der Bursche auf den Beamten und ringt ihn zu Boden. Die beiden begannen daraufhin, auf den Mann einzutreten, bis dieser das Bewusstsein verliert. Der Polizist bleibt schwer verletzt auf der Straße liegen. Eine Blutlacke breitet sich unter ihm aus. Die Angreifer reißen die Pistole und den Dienstausweis des Beamten an sich und verschwinden wieder in die Dunkelheit. Der schwer verletzte Polizist wird wenig später von Kollegen gefunden und ins Krankenhaus gebracht. Er hat zahlreiche Rissquetschwunden erlitten und die Täter haben ihm den Unterkiefer gebrochen. Jetzt ist in Pisamberg Alarmstufe Rot.
Alarm! Alarm!
Die Pistole des Polizisten wird am Straßenrand gefunden. Die Angreifer hatten sie wohl weggeworfen. Die Täter waren offenbar in Richtung Wien unterwegs. Dort hatten sie auch das Motorrad gestohlen. Den Ermittlern gelang es, einen der Angreifer zu identifizieren. Dabei handelt es sich um Josef Marek, einen amtsbekannten Taugenichts- und Kleinkriminellen ohne festen Wohnsitz. Tja, blöd nur, der Marek war auf der Flucht schnurstracks zur Wohnung seiner Schwester in die Lessinggasse 10 im 2. Wiener Gemeindebezirk gegangen. Die Ermittler hatten leichtes Spiel, ihn festzunehmen. Nach anfänglichem Leugnen gab er auch die Identität seines Komplizen preis, ein gewisser Alfred Andrasch. Auch der wurde verhaftet. Moment, beide Männer wohnen in der Leopoldstadt, ganz in der Nähe des ermordeten Wirts Alois Smodic. Und dann überfallen sie in Pisamberg einen Polizisten und verletzen den schwer. Na, wenn das kein Zufall ist. Die Ermittler sind sich sicher, sie haben die Raubmörder vom Volkskeller gefasst. Die beiden Verdächtigen werden in einer Gegenüberstellung der kleinen Eva gezeigt. Auch sie kann sie nicht als Mörder ihres Vaters ausschließen. Außerdem wird bei einem der beiden eine Pistole gefunden. Na, das ist ja höchst verdächtig. Tatsächlich gestehen Andrasch und Marek den Angriff auf den Polizisten und den Diebstahl des Motorrads. Aber sie haben für die Mordnacht ein wasserfestes Alibi. Ja, die beiden hatten mit dem Mord nichts zu tun. Sie waren nur blöd genug, in Wien ein Motorrad zu stehlen und damit auf der Flucht ausgerechnet in den Ort mit der stärksten Polizeipräsenz in ganz Österreich zu fahren. Und als wäre das nicht genug, mussten sie auf der Flucht auch noch einen Polizisten schwer verletzen. Herr Haus, Hirn vom Himmel, bitte. Alfred Andrasch und Josef Marek kommen wegen dem Diebstahl und dem Angriff auf den Polizisten ins Gefängnis. Aber der Mord ist deswegen immer noch nicht aufgeklärt. Die Pistole der beiden passt auch nicht mit der Mordwaffe zusammen. 8,5 Monate lang gehen die Ermittlungen weiter. Bis Oktober wurden 350 Personen kontrolliert, aber ohne Erfolg. Die Ermittlungen im Mordfall Smodic waren enorm aufwendig und kostspielig und sollen umgerechnet mehrere hunderttausend Euro gekostet haben. Aber sie blieben immer noch ohne Ergebnis. Da kommt der Polizei der beste Ermittler der Welt zur Hilfe. Nenn nicht Kommissar Rex, sondern Kommissar Zufall. Es ist Mitte Oktober, als ein Mann bei der Polizeiinspektion in Wien-Strebersdorf erscheint. Er ist besorgt um die Sicherheit seiner Nachbarin in einem Wohnhaus in der Anton-Böck-Gasse 36. Es geht um die Elfriede, genannt Frieda Lindmeier. Eine junge Frau, also die ist 20 Jahre alt. Die ist mit dem Otto Lindmeier verheiratet. Die beiden leben aber in Scheidung. Sie will sich von ihrem Ehegatten schon seit einiger Zeit trennen. Aber irgendwie gelingt ihr das nicht so recht, berichtet der Nachbar. Zuletzt hat die junge Frau ihrem Nachbarn weinend berichtet, dass sie große Angst vor ihrem Gatten habe und sie fürchtete, er würde sie umbringen. Er hat immer eine Pistole unter dem Kopfpolster, berichtet die Elfriede. Die Polizei ist alarmiert. Sie recherchieren kurz in den Fall hinein. Tatsächlich läuft bereits ein Scheidungsverfahren. Als Grund für die Scheidung, das musste man ja damals noch begründen, gab Elfriede an, dass sie um ihr Leben fürchtete. Als sie während der Verhandlung gefragt wurde, warum sie solche Angst vor ihrem Mann Otto habe, stürzte sie aus dem Verhandlungssaal mit den Worten: „Das kann ich nicht sagen." Der Otto Lindmeier ist 25 Jahre alt und gilt als arbeitsscheu, unzuverlässig und als höchst dubioser Bursche. Das reicht den Polizisten. Sie fahren in die Wohnung in die Anton-Böck-Gasse und durchsuchen diese auf der Suche nach der Waffe. Tatsächlich finden sie unter dem Kopfpolster eine Pistole. Eine Pistole, deren Kaliber auch zu dem Mordfall Smodic passen könnte, wie einem der Polizisten auffällt. Die Waffe wird sichergestellt und Otto Lindmeier gleich verhaftet. Mehr als eine oberflächliche Untersuchung brauchen die Ermittler nicht. Das ist eine der Waffen, mit der der Gastwirt in Biesenberg erschossen wurde. Im Verhör knickt Lindmeier sofort ein. Er gesteht den Mord an Smodic und gibt seinen Komplizen preis, der 21-jährige Hilfsarbeiter Rudolf Seitz. Auch in der Wohnung von Seitz wurde eine Pistole gefunden, die eindeutig als Tatwaffe identifiziert werden konnte. Und wahrscheinlich fragt ihr euch dasselbe wie ich an dieser Stelle: Wie um alles in der Welt kann man so unfassbar hirnverbrannt sein und die Tatwaffe auch noch unter dem Kopfpolster aufheben? Tja, die beiden Hirnnädeln hatten ihre Waffen in der Endstation der Buslinie 32 in einer Schatulle vergraben. Irgendwann fühlten sie sich aber so sicher, dass sie ihre Pistolen wieder ausgruben. Vor allem der Lindmeier brauchte die Waffe auch, weil der musste ja seine Frau ständig damit bedrohen, weil diese nämlich in den Mord eingeweiht war. Ja, er hat mehrfach seiner Frau mit dem Erschießen gedroht, weshalb die Scheidung einreichte und sich dem Nachbarn anvertraute und der Fall schließlich gelöst wurde. Aber der Reihe nach, denn die ganze Aktion ist wieder mal so fetzendeppert, dass es wert ist, sie genau aufzudröseln. Ich habe schon erwähnt, dass die Ermittler meinten, niemand ist so blöd, wegen ein paar hundert Schilling einen Mord zu begehen. Deshalb gingen sie ja laufend davon aus, dass das Motiv für den Mord an Alois Smodic ein persönliches war und die Sache nur wie ein Raubmord aussehen sollte. Tja, wie sich herausstellt, war die Tat völlig zufällig. Und das hat natürlich die Ermittlungen extrem schwer gemacht. Beiden Täter, Lindmeier und Seitz, hatten am 31. Jänner 1949 ihre Pistolen geschnappt und waren am Abend von Strebersdorf zum Biesenberg gegangen. Das sind etwa 10 Kilometer. Ihr Ziel: irgendwie an Geld kommen. Die beiden unterhielten sich unterwegs auch angeregt darüber, wen man wo und wie überfallen könnte. In Biesenberg sahen sie den grünen Zweig am Volkskeller. Ausgesteckt ist, also das Gasthaus ist geöffnet. Seitz meinte, er sei durstig und deshalb beschlossen sie, auf ein Getränk in den Volkskeller zu gehen. Doch es war schon gegen Mitternacht und der Volkskeller hatte eigentlich schon zu. Da kam den beiden die blendende Idee, in das Gasthaus einzubrechen. Aus irgendeinem Grund war das Licht ausgegangen und die beiden dachten, das Gasthaus sei leer. Sie drangen in den unversperrten Keller ein, komisch, ja, warum war der wohl offen? Und in dem Moment, als der Gastwirt seine Petroleumlampe anzündete, standen sie sich plötzlich gegenüber. Lindmeier und Seitz mit ihren Pistolen auf der einen Seite, Wirt Alois mit seiner kleinen Tochter Eva auf der anderen. In diesem Moment hätten es die beiden auch einfach sein lassen können. Die hätten auch sagen können: wir haben uns in der Tür geirrt, tschüss. Aber sie entschieden sich für Gewalt. Sie eröffneten das Feuer auf den Wirt, als dieser um Hilfe rief. Eva hatte Glück, dass die Schank die Kugel auffing, die für sie gedacht gewesen war. Sie nahmen das Geld, sperrten das arme Kind neben der Leiche ihres Vaters ein und berieten sich noch kurz, ob sie die 11-Jährige nicht auch noch erschießen sollten. Zu Fuß flohen die Mörder zurück in die Wohnung von Lindmeier, nicht auf irgendeinem geheimen Pfad, den nur die Einheimischen kennen, so ein Blödsinn. Dort wartete schon Elfriede auf die beiden. Seitz bereitete schon noch ein Fläschchen für das 1,5 Monate alte Baby von seinem Komplizen zu. Seitz und Lindmeier werden angeklagt. Aber auch Elfriede Lindmeier muss sich vor Gericht verantworten. Schließlich ist sie Mitwisserin und hat ihrem Mann sogar geholfen, die Waffe zu vergraben. Am 10. Oktober 1950 kommt es vor dem großen Schwurgerichtssaal zum Prozess. Der Andrang war so groß, dass die Menschen vor dem Eingangstor warteten, um Neuigkeiten aus dem Inneren zu erfahren. Als erstes wird Rudolf Seitz vernommen. Der bekennt sich des Raubmordes, des versuchten Raubs und des Vergehens gegen das Waffengesetz schuldig. Er wird in zeitgenössischen Berichten als heruntergekommener Schlurf beschrieben. Ja, das ist tatsächlich ein echtes Wort und beschreibt einen jugendlichen Herumtreiber. Seitz ist groß, schlaksig, hat eingefallene Wangen und macht einen ziemlich erbärmlichen Eindruck. Die Zeitung Neues Österreich schreibt: Von den unzähligen Tragödien, die Krieg und Nachkriegszeit in das Tagebuch der Gegenwartsjugend geschrieben haben, ist der Fall Rudolf Seitz typisch. Sohn eines fleißigen Eisenbahners mit gesicherter Existenz, nach erfolgreich abgeschlossener Handelsschule kaufmännischer Lehrling in einem gutgehenden Geschäft, wird Seitz mit knappen 15 Jahren aus der Bahn gerissen. Die Hitlerjugend schickt ihn in ein Wertertüchtigungslager. Als er durchbrennt, veranlasst ihn der Vater nicht unterzutauchen, sondern sich wiederzumelden. Der 16-Jährige, der zum Arbeitsdienst einrückt, ist bereits ein perfekter Soldat, der mit Panzerfaust, Karabiner und Revolver geschickt umzugehen versteht. Im April 1945 soll der Bub den Kinderschuhen kaum entwachsen, an die Front. Es kommt nicht mehr dazu. Das grausigste Erlebnis bleibt ihm wohl erspart, aber den rechten Weg findet er nicht wieder. Er bekommt keine Stelle, um seine Lehre zu beenden. Als Hilfsarbeiter schlägt er sich durch, heiratet, um den bettelarm gewordenen Haushalt mit 6 Geschwistern zu entkommen. Die Ehe geht in die Brüche, Seitz verliert seine Position, von einer älteren Witwe lässt er sich schließlich aushalten. Da trifft er Otto Lindmeier und nun geschieht der Mord. Was sich nach dem Mord ereignete, ist eine Tragödie für sich. Wochen nachher, während die Polizei ganz Wien nach den Tätern absuchte, findet Seitz wieder Anschluss ans Leben. Er bekommt wieder einen Posten, er lernt eine Frau kennen, die ihn, wäre er früher mit ihr zusammengetroffen, wahrscheinlich vom Weg in den Abgrund zurückgerissen hätte. Dass diese Frau es ehrlich meint, beweist sie später durch eine einmalige Tat. Während Seitz bereits unter Mordanklage im Gefängnis sitzt, erwirkt sie beim Justizministerium eine Sonderbewilligung zur Eheschließung. Der Gefangenenseelsorger führt die Trauung in der Kapelle des Grauen Hauses durch. Und nun steht Seitz vor seinen Richtern. Er gesteht im Wesentlichen alles, auch dass er und Lindmeier weitere Überfälle geplant hatten. Sie wollten Bauern und Unternehmer überfallen. Er schluchzte während des Prozesses, er drückte tiefe Reue aus. Seit der Smotic nicht mehr lebt, bin ich nicht mehr der Mensch von früher. In meinem Kopf hat es immer geschrien, Mörder, Mörder. Er sagte, er sei froh gewesen, als er bei der Polizei alles gestehen konnte, und er bittet um Milde wegen seiner Frau und seines Kindes. Es stellt sich aber heraus, dass Lindmeier der Drahtzieher der Taten war. Er hat die beiden Pistolen beschafft, weil seit seiner Zeit bei der Wehrmacht, naja, da hat er ein Faible für Waffen, wie er vor Gericht sagt. Pro-Tipp, falls ihr einmal vor Gericht steht und ihr gefragt werdet, warum und wieso, sagt's bitte nicht, ja, ich stehe total auf Waffen, ich finde das geil, darum benutze ich die ständig. Ist, glaube ich, nicht die klügste Variante. Ansonsten versucht Lindmeier vor Gericht den Coolen zu spielen und gibt sich während der 4-tägigen Verhandlung gelangweilt. Er bricht nur in Tränen aus, als sein Verteidiger Lindmeiers eigenes Schicksal vorträgt. Weil der ist ja so arm. Als gelernter Bürokaufmann hat er keine Arbeit gefunden, die Frau hat ihn verlassen, Spoiler, weil er sie mit dem Umbringen bedroht hat. Ja, er ist so arm, er konnte ja eigentlich gar nicht anders als Raubmörder werden. Ja, ihr merkt's, mir kommen auch gleich die Tränen. Eva Smotic machte eine erschütternde Aussage. Sie ist jetzt schon 13 Jahre alt und sie erinnert sich an die letzten Worte ihres Vaters. Nehmt's alles, nur lasst uns am Leben. Mit schluchzender Stimme berichtete sie, wie sie nach der Tat versuchte, ihren Vater mit einem nassen Tuch abzuwaschen, weil sie glaubte, er lebe noch. Danach zählte sie die Schläge der Kirchenuhr die ganze Nacht hindurch, auf einem Sessel sitzend, und traute sich nicht, auf die Stelle zu schauen, wo ihr Vater lag. Es gab während des Prozesses aber auch heitere Momente. Elfriede Lindmeiers junge Frau, also die Frieda, sagte ebenfalls aus und die machte vor dem Gericht, sagen wir mal, nicht den besten Eindruck. Es steht nämlich wirklich in den Protokollen drinnen, dass ihre Intelligenz schien nicht besonders hoch zu sein, steht da. Großartig. Sie berichtete stockend, wie ihr Mann und Seitz verstört heimkehrten. Ma, die Armen, hat mein traumatisches Erlebnis, das sie selbst herbeigeführt haben, und die Brieftasche des Opfers verbrannten. Sie gab zu, dass ihr Mann ihr drohte, sie zu töten, falls sie etwas sagte. Nach der Tat überließ Lindmeier seiner Frau Frieda einen Teil der Beute. Es handelte sich um diese 800 Schilling, also was der Tageslosung in etwa entsprach. Doch was Elfriede mit diesem Geld tat, naja, das macht ein bisschen sprachlos. Sie las die Zeitungen. Sie kannte die Berichte über das, was die Presse das grässliche Verbrechen nannte. Sie wusste genau, woher das Geld stammte. Und dennoch ging sie völlig ungerührt los und leistete sich von dem gestohlenen Geld erst einmal eine Dauerwelle beim Friseur. Genau dieses Detail sorgte im späteren Gerichtssaal für pures Entsetzen. Weder der Richter noch das Publikum konnten fassen, dass sich ihre Eitelkeit über ein Menschenleben stellte. Für das Gericht war das ein Zeichen moralischer Verrohung. Man attestierte der jungen Frau jedoch auch eine sehr geringe Intelligenz. Sie schien die Empörung über ihren Friseurbesuch schlichtweg nicht zu begreifen. Die Verteidigung ihres Mannes, also die Verteidigung vom Otto, nutzte das eiskalt aus. Sie argumentierte, dass Otto in dieser naiven, moralisch gleichgültigen Frau keinen Halt finden konnte, was seinen eigenen Absturz nur beschleunigt hat. Wow, das muss man mal schaffen. Ja, und so wurden Dauerwellen vor Gericht zum Beweis ihrer Mitwisserschaft. Großartig. Für Otto Lindmeier lautete der Spruch lebenslänglich, schwerer, verschärfter Kerker. Das Gericht ließ keinen Zweifel daran, dass er der Kopf hinter dem Mord war. In der Begründung schwang sogar ein deutliches Bedauern der Richter mit. Man hätte gern die Todesstrafe verhängt, die zur Tatzeit noch gültig gewesen wäre, konnte es aber nicht. Dem Rudolf Seitz, den traf es ein bisschen milder. 20 Jahre Haft. Ihm kamen seine Jugend, sein offenes Geständnis und seine Reue zugute. Er war nicht der Anstifter und das rechnete man ihm an. Elfriede Lindmeier kam mit 8 Monaten davon. Die Reaktionen im Saal sprachen Bände. Während Elfriede das Urteil sofort annahm, zögerten die Männer und baten um Bedenkzeit. Doch draußen in der Öffentlichkeit und beim Staatsanwalt herrschte Unzufriedenheit. Für so ein bestialisches Verbrechen, wie man es nannte, schien vielen nur eine Strafe gerecht. Und zwar der Tod. So, und bevor ich mich jetzt mit unserem Lieblingsgast in dieser Sendung noch ausgiebig über Dauerwellen unterhalte und andere, naja, lustige Teile der österreichischen Gewerbeordnung unter allem, möchte ich euch noch etwas ans Herz legen. Und zwar, wir reden hier ja alle 2 Wochen über Mord und Totschlag und alles Mögliche und in dem Fall heute hier einen grausamen Überfall auf einen Wirten. Aber wisst, was mich privat fast umbringt? Mein eigener Flüssigkeitshaushalt. Also ich habe es ja schon mehrfach erwähnt, dieser Podcast wird ist fueled by Kaffee. So ein Skript für den Podcast, naja, das hat meistens so 8 bis 10 Seiten, das muss erst einmal geschrieben werden. Ja, und was macht man da? Man rennt alle halbe Stunde zur Kaffeemaschine und gegen 11:30, glaube ich, der Off-Ramp mit der Chinön durch meine Herzkammern und das Vorhofflimmern setzt langsam ein. Warum ich kein Wasser trinke? Ja, wissen wir ja alle. Ich meine, Wasser ist für die Kier. Komm, ganz ehrlich, wir sind in Österreich. Außerdem wisst ihr alle, was Fische im Wasser machen. Ja? Die haben dort Geschlechtsverkehr, wirklich. Und das soll ich trinken? Na, fix nicht. Und sagen wir uns ehrlich, als gestandener Österreicher wäre die logische Alternative natürlich eine gepflegte Hüsen, also ein Bier. Aber wenn ich mir da jetzt beim Aufnehmen 3 bis 12 Krügerl reinpfeife, naja, dann findet man vermutlich keinen Mörder mehr, weil dann bin ich fett wie ein Radierer. Deswegen bin ich heilfroh, dass ich Holy entdeckt habe. Die Burschen von Holy, die haben sich nämlich gedacht, naja, warum muss so ein Gesöff immer voller Zucker sein und schmecken wie ein flüssiges Gummibärli? Eben, muss nicht. Seit ich Holy hab, trinke ich endlich genug, ich hau mir das Pulver ins Wasser und zack, schmeckt geil, ist fruchtig, ohne Zucker und diesen ganzen Bullshit. Also, wenn man munter bleiben muss, ohne Herzrasen, gibt's auch Holy Energy, die haben da ganz ein spezielles Koffein, das ist irgendwie abgekapselt und wird irgendwie langsamer abgegeben, also das prügelt nicht so in die Venen wie so ein doppelter Espresso. Und persönlich stehe ich aber besonders auf den Holy Ice Tea, der ist ohne Zucker und schmeckt richtig hervorragend. Ja, und das Zeug rettet mich echt davor, komplett auszutrocknen oder an einem Koffeinschock zu sterben und ist die perfekte Alternative für mein Gewissen und meinen Pegel. Und es gibt natürlich Probierpakete, da könnt ihr euch durchtesten. Ich habe jetzt selber schon alle Sorten gekostet und kann euch wärmstens, wie gesagt, die Eistees empfehlen. Es gibt aber auch die erwähnten Energy Drinks, Hydrations und sogar Milchshakes. Und weil wir hier unter uns sind, habe ich natürlich was für euch mit dem Code MÖRDERISCH, könntest du dann auch so mörderisch schreiben, also mit OE, also geht beides, super Big Brain Move von Holy. Da kriegt ihr 10% Rabatt auf alles. Ihr geht's auf weareholy.com/mörderisches Österreich, checkt euch das Starter-Set und trinkt was Gescheites. Und es gibt sogar einen Shaker mit dazu. Ich habe schon mal erwähnt, mir ist der so ein bisschen zu klein, also ich habe ja gern so, Großgebinde, ja, so, sowas brauche ich. Aber wie gesagt, es gibt einen Shaker für normale Menschen dazu, ja, der ist auch ganz cool, der ist wasserdicht und so. Da rinnt auch nichts aus, wenn ihr den einmal in den Rucksack tut. Das ist echt super. Also wie gesagt, Holy, wir brauchen Großgebinde und sonst schickt's mir mehr Eistee. Prost. Und bei mir ist jetzt wieder der Punkanwalt, der Alexander Putzendobler, www.punkanwalt.at. Du, lieber Alex, unsere heutige Mittäterin, die hat für besonderes Entsetzen gesorgt, weil sie mit dem Geld des Raubes sich die Dauerwellen hat machen lassen. So ein Friseurbesuch ist ja grundsätzlich gefährlich, unter gewissen Umständen, vor allem wenn der Friseur kein Friseur ist. Aber zum Glück gibt es ja einige Regeln, die das in Österreich verhindern, habe ich gehört.
Ja, grüß euch, liebe Hörer. Ja, natürlich. Der Österreicher und die Österreicherin muss natürlich vor sich selbst geschützt werden. Das weiß der Gesetzgeber seit Jahrhunderten. Und wir können uns heute kurz in die Tiefen der Gewerbeordnung hineinwerfen. Ein Relikt aus zünftischen Zeiten, das sich nachhaltig hält und immer wieder angepasst, allerdings nicht, wie so oft versprochen, entschlackt wird. Warum kann ein Friseurbesuch gefährlich sein? Abgesehen davon, dass man natürlich, man denke an Sweeney Todd, einen sehr gefährlichen, mörderischen Friseur haben kann, kann es passieren, dass der Friseur ja gar kein Friseur ist, weil er den Befähigungsnachweis nicht erbracht hat, weil, wie wir aus der Gewerbeordnung herauslesen, ist der Friseur ein sogenanntes reglementiertes Gewerbe. Damit man ein reglementiertes Gewerbe anmelden darf, braucht man einen Befähigungsnachweis. So, soweit, so gut. Unter anderem reglementiert sind Dinge wie Sprengmeister, Waffenhändler, Arzneimittelerzeugung. Alles in Ordnung.
Klingt nachvollziehbar.
Ja. Klingt sinnvoll, ist sinnvoll. So. Auch als besonders gefährlich eingestuft hat der Gesetzgeber aber auch etwa die Buchbinder. Bist du deppert, was da alles passieren kann?
Nicht auszudenken.
Oder die Gärtner, mit der Ausnahme Friedhofsgärtner. Friedhofsgärtner, nicht gefährlich, eh klar, da naja, kann nichts mehr passieren. Auch Orgelbauer zum Beispiel sind als besonders gefährlich und somit zu überprüfendes Gewerbe eingestuft worden. Warum auch nicht? Besonders lustig wird es bei den Reisebüros, auch die sind reglementiert, aber die müssen, gleich wie zum Beispiel die Sprengmeister und Waffenhändler, einen extra Nachweis über die besondere persönliche Zuverlässigkeit erbringen, weil, mein Gott, man könnte ja statt auf den Malediven in Burgersdorf landen.
Ja, das also, will niemand.
Nein, stell dir mal vor, eine Reise nach St. Pölten.
Ja.
Nein, also das ist schon mal wirklich skurril. Genauso die Pyrotechniker, die Pyrotechnik erstellen und verkaufen, die sind natürlich auch besonders reglementiert, nachvollziehbar. Die Feuerwerker, die das abbrennen, das ist allerdings frei. Was soll da nur schiefgehen?
Mit Sprengstoff hantieren, hallo? Ich meine, das...
Ja.
Ich möchte in diesem Land die Freiheit haben, mit Sprengstoff zu hantieren, wann immer ich möchte.
Ich verstehe das. Nicht drunter fallen übrigens pyrotechnische Scherzartikel, die tatsächlich laut Gesetz keine Gefahr für Leib und Leben bieten. Das ist halt die Frage, wie grenze ich das ab? Auch sehr originell ist, dass zum Beispiel die Piercer und Tätowierer zum Kosmetiker dazugehören, wobei extra erwähnt wird, dass Piercing auch Ohrlochstechen ist und dass man bitte vor dem Ohrlochstechen desinfizieren soll. Das steht aber nur bei den Ohren dabei. Ich gehe davon aus, dass man das andere auch desinfizieren sollte, aber bitte. So, und dann kommen wir jetzt noch zu was ganz was Lustigem, nämlich der Liste der freien Gewerbe. Wie gesagt, die, die keinen besonderen Befähigungsnachweis brauchen, sind als freie Gewerbe geführt. Da gibt es eine elendslange Liste, die sich über Jahrzehnte hinweg immer weiter ausgebaut hat und da finden wir großartige Gewerbe. Zum Beispiel das Einsammeln von Elektrorollern und Aufladen von deren Akkumulatoren ist ein eigenes Gewerbe. Oder auch das Aufspüren von Pilzen und Insekten mittels Spürhunden unter Ausschluss der den Schädlingsbekämpfern vorbehaltenen Tätigkeiten. Ich habe jetzt noch nie einen Insektenspürhund gesehen, aber bitte, soll sein.
Aber das heißt, irgendwo in Österreich gibt es einen Insektenspürhund vermutlich.
Genauso wie es einen Sachverständigen, einen gerichtlich Beeideten für Erdäpfel-Mayonnaise-Salat gibt.
Okay, wie, das muss man jetzt erklären. Da gibt es einen, der verkostet hauptberuflich Mayonnaise-Salat, Erdäpfel-Mayonnaise-Salat.
Um hier ein bisschen den Blödsinn rauszunehmen, der ist eigentlich Lebensmitteltechniker und hat sich das zusätzlich noch eintragen lassen. Wahrscheinlich eher aus Spaß. Übrigens auch freies Gewerbe ist die Erzeugung und das Packen von Fallschirmen, weil das ist völlig ungefährlich. Was soll da passieren?
Das kann man jeden machen lassen. Das
ja, ja. Klar. Schatzsucher ist übrigens bitte auch ein freies Gewerbe. Also bitte, du darfst nicht einfach so durch die Weltgeschichte ziehen und jetzt Schätze suchen. Das muss bitte angemeldet sein, weil ohne Gewerbeschein, also Gewerbeberechtigung, wie es eigentlich heißt, geht nicht. Und richtig schön ist es, dass auch das gesamte Schwurblertum Einzug gefunden hat in die Liste der freien Gewerbe. Es gibt eine ganze Handvoll von Gewerben, die beginnen mit Hilfestellung zur Erreichung einer körperlichen bzw. energetischen Ausgewogenheit. Und dann zum Beispiel durch Berücksichtigung der Auswirkungen der energetischen Geometrie und Lichtphysik. Nicht mich fragen, was das ist. Oder auch durch Berücksichtigung von Planetenkonstellationen und lunaren Energien. Das bitte ist wieder nicht zu verwechseln mit den freien Gewerben der Wahrsagerei. Das ist wieder was anderes. Oder natürlich auch, ja, und auch der Astrologe ist natürlich auch ein freies Gewerbe.
Sind das jetzt schon lunare Energien oder ist das wieder was anderes? Man weiß es nicht, oder?
Nein, ich weiß es nicht. Also ich bin jetzt nicht so der Astrologe, aber irgendwie, das ist ja meistens mit Sternen. Lunare Energie ist der Mond, der ist ja einfach nur ein Trabant. Ja, man weiß es nicht. Glaub, man sollte einen der Gewerbeberechtigten fragen.
Zählen da nicht.
Ja, nein, also man muss halt dazu sagen, es ist historisch gewachsen, aber man greift sich teilweise schon ein bisschen aufs Hirn.
Lieber Alex, es war wie immer ein Fest. Ich gehe jetzt meine lunaren Energien channeln und wünsche dir einen schönen Ritt auf der Lichtphysik. Möge sie dich erreichen. Vielen Dank.
Ich packe die Handtücher ein und 42.
Klugschiss zum Schluss. Monte Pisano. So, und jetzt zum Schluss habe ich mir gedacht, lass ich Franz Nicola Berton sprechen. Der hat nämlich eine Liebeserklärung an den Bisamberg geschrieben. Von Morden ist da zwar keine Rede, dafür aber viel unnützes Partywissen über den Lieblingsberg der Wiener, der, wie ich erfahren durfte, auch Pissenberg genannt wurde. Eher weniger schmeichelhaft. Monte Pisano nennen die Wiener scherzhaft unseren 360 Meter hohen Bisamberg, um den es seit 1945 ein wenig still geworden ist, um dessen bescheidene Existenz im Nordwesten unserer Stadt die Ausflügler scheinbar vergessen haben. Eigentlich ist die Donau schuld, dass er heute ein wenig links abgehängt die Stadt begrenzen muss, denn vor vielen Jahrtausenden bildete der Bisamberg mit dem Kahlenberg einen zusammenhängenden Bergrücken, der erst von den nagenden Wassern der Donau allmählich durchschnitten wurde. Die gleichartigen, terrassenförmig geschichteten Gesteinsmassen auf den beiden Bergen sind ein deutlicher Beweis für ihre gewaltige Trennung. Noch etwas haben diese beiden Rivalen um die Gunst der Wiener Ausflügler gemeinsam. Sie waren im Mittelalter der Sitz berühmter Rittergeschlechter, nach denen sie auch ihre Namen erhielten. Rechts der Donau saßen die Kahlenberger, links die Pissenberger und beobachteten durch viele Jahrhunderte mit gleichbleibendem Interesse das geschäftige Leben und Treiben auf dem Strom, wahrscheinlich sehr zum Schrecken der fahrenden Kaufleute. Wenn man von Strebersdorf den Bisamberg erklimmt, er hat's extra in Anführungszeichen geschrieben, ist der Magdalenenhof das erste Ziel. Als ich diesen sauberen Wirtschaftshof der Gemeinde Wien betrete, schlägt mir der vielfältige Lärm einer abendlichen Bauernwirtschaft entgegen. Was ist eine Bauernwirtschaft? Brüllend und blökend drängt sich das Vieh in die hellen Stallungen, Kühe werden gemolken und das lustige Klingen des Sensendengelns vermischt sich mit dem Geschrei einiger rotwangiger Kinder, die ein Gänserich zischend mit langgestrecktem Hals quer durch den Hof jagt. Ach, also auch wieder so ein Text eines Wieners am Land. Es ist herrlich. Wesentlich ruhiger ist es nebenan auf dem ausgedehnten Gelände und in den Maschinenhallen des Bisambergsenders. Trotzdem sehe ich auf den ersten Blick, welch ein gewaltiges Stück Aufbauarbeit hier in aller Stille geleistet worden ist. Die von den abziehenden SS-Truppen zerstörten Gebäude sind wieder instand gesetzt und in den gepflegten Gartenanlagen sind alle Spuren der schrecklichen Verwüstungen der letzten Kriegs- und ersten Nachkriegstage verwischt. Wann wir den Sendebetrieb aufnehmen, der Ingenieur der RAVAG, also das war damals der Radiosender, deutet auf die zerbröckelten Betonklötze, auf denen einmal der 130 Meter hohe Sendemast stand. 100 Kilowatt betrug seine Sendestärke, 10-mal mehr als heute die Anlage in der Argentinierstraße. Leider ist das Radio heute noch keine österreichische Angelegenheit, sagt er, während ich die Stadt zu meinen Füßen bewundere. Das spielt darauf an, dass Österreich damals noch besetzt war. Aber die Wiener können versichert sein, wenn wir den Staatsvertrag haben, werden wir vom Bisamberg früher senden, als so mancher glaubt. Auf dem Weg zur Elisabethhöhe, der höchsten Stelle des Bisambergs, wisst ihr, der hat nicht einmal einen Gipfel, das heißt einfach nur Elisabethhöhe, na gut, kommen wir an einer uralten, verwitterten Eiche vorbei, an deren Stamm eine kleine Ausstellung von Heiligenbildern zu sehen ist. Die Sage erzählt, dass bei dieser Wintereiche der Teufel eines Tages einem hungrigen Handwerksburschen erschienen ist, um eine Kiste Golddukaten gegen seine Seele einzutauschen. Was tut er mit Golddukaten, wenn er einen Hunger hat? Das ist ja doch völlig sinnlos. Der Handwerksbursche war sofort einverstanden, stellte dem Teufel aber die Bedingung, er wolle seine Seele erst der Hölle überlassen, wenn die Eiche keine Blätter mehr trüge. Der Teufel, erfreut über die glatte Abwicklung des Geschäftes, willigte ein. Als im Winter alle Laubbäume kahl in den Himmel ragten, ging der Teufel die gekaufte Seele holen. Doch lachend führte ihn der Handwerksbursche, nun ein reicher Mann, mit einer prächtigen Kalesche zu der Eiche. Und siehe da, kein einziges Blatt war von dem Baum gefallen. Zu spät erkannte der Teufel, dass er im Eifer des Seelenkaufes diesem pfiffigen Burschen aufgesessen war. Die Wintereiche wird bekanntlich niemals blattlos, da sie ihr dürres Laub erst dann verliert, wenn die neuen Blätter bereits nachgewachsen sind. Schaut, das ist Bildung. Das ist wirklich Bildung. Also jetzt haben wir über was über Botanik auch noch gelernt. Einige hundert Meter weiter führt uns der Weg zur Berndlwiese und da wird in mir wieder die Erinnerung an diesen seltsamen Naturapostel wach, der in die Chronik von Wien als Entdecker des Gänsehäufels eingegangen ist. Ich entsinne mich noch seiner primitiven Bretterhütte auf dem Bisamberg, über deren Eingang zu lesen war Florian Berndl, der Begründer des Bades Gänsehäufel und der Gartenkolonie Neubrasilien an der Donau, Urheber der Sonnenkultur in Österreich. Stimmt, vorher kannte man die Sonne in Österreich nicht, die wurde erst mit dem Herrn Berndl erfunden. Gegen ein Entgelt von 10 Groschen zeigte er sich den Ausflüglern in seiner ganzen männlichen Schönheit. Das seht ihr hier auf YouTube im Bild. Lendenschurz, geflochtene Zöpfe, nackter Oberkörper und wallender Bart. Ja, so stellt sich der Städter die Niederösterreicher vor. Waren die Requisiten seiner naturpsychologischen Heilkunst. Seine Vorrichtung für ultraviolette Bestrahlung, oh Gott, bestand aus einem Bretterverschlag, auf dessen Dach blau gefärbte Fenstergläser lagen. Dude, das ist nicht wurscht. Ja, egal. Die Heilungssuchenden kamen in Massen, natürlich. Und manche wurden sogar gesund. Ah, ich liebe es. Die Einbildung hat doch immer schon wahre Wunder vollbracht. Am Abend ritt der Berndl Florian auf seinem zauntüren Rappen des Öfteren in die Kellergasse hinunter. Ob er bei den verschiedenen Heurigen seine vielgepriesenen Teesorten durchkostete, Tee wird er getrunken haben, oder sich am milden Bisamberger gütlich tat, das eher, ist der Nachwelt nicht authentisch überliefert. Fest steht, dass er nach solchen Talritten im Morgengrauen stark behindert. Der Typ war einfach komplett wach, seiner einfachen Behausung zustrebte. Sein dürrer Klepper ging melancholisch hinterdrein. Er hat sich gedacht, ja, jetzt ist der Ude schon wieder angesoffen, bitte. Lange Jahre war Florian Berndl der Anziehungspunkt des Bisamberges und als er 1934 fast 80 Jahre alt starb, brachten die Wiener Zeitungen spaltenlange Artikel über ihn. Noch einmal blicke ich von der Elisabethhöhe auf das endlose Dächermosaik von Wien. Am Horizont steigen die ersten lichtblauen Nebel der beginnenden Dämmerung auf. Wie von mattem Gold übergossen, liegen plötzlich Hänge und Wälder vor mir und selbst die zerfetzten Panzerwracks und haufenweise herumliegende Granathülsen sind nicht mehr imstande, den abendlichen Frieden zu stören. Als ich wieder im 132er sitze, steigen trotz der späten Stunde noch einige Ausflügler zu, aber die Nase mancher dieser Naturfreunde leuchtet bereits wie ein Stopplicht und ihren angeregten Gesprächen entnehme ich, dass außer einer eigenartigen Flora auf dem Bisamberg auch der Weinstock hervorragend gedeiht. Schon 1673 bekamen die Bisamberger und Strebersdorfer Weinbauern ein kaiserliches Patent, in dem der Pissenberger als der beste Wein des Viertels unter dem Mannersberg bezeichnet wurde. Marketing hatten die damals auch durchgespielt. Was ist der beste Wein? Der Pissenberger, natürlich. Nach 25 Minuten noch habe ich das Blöken der Rinder in den Ohren, noch haftet der harzige Geruch dichter Welt an meinen Kleidern, umfängt mich schon wieder das ewig surrende Gewoge unserer Stadt. Was für ein schöner Text. Ja, und das war sie, die 105. Episode von Mörderisches Österreich. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann könnt ihr mir auf steadyhq.com/mörderisch einen Euro in den Hut werfen. Keine Sorge, die ersten 30 Tage als Mittäterin und Mittäter sind kostenlos und ihr erhaltet die aktuelle Folge immer einen Tag früher als alle anderen und das ganz ohne Werbung. Und ihr bekommt sogar Zugriff auf eine supergeheime Extra-Folge, auf eine von mir vorgelesene Geschichte, die ist ein bisschen bumserotisch, aber das ist ganz lustig, geht um die Blutgräfin und so, ne, wisst schon. Wenn ihr auf Steady den Newsletter abonniert, dann bekommt ihr auch noch kostenlos Bonusmaterial zu den Fällen. Diesmal sind es ja Fotos, die ich jetzt hier auch schon gezeigt habe. Und auch den Herrn Berndl könnt ihr euch in seiner vollen Pracht anschauen. Und wenn ihr Mittäterin oder Mittäter seid, dann bekommt ihr außerdem Zugriff auf das Recherchematerial in Form eines Notizbuches in Notebook LM. Und diesmal schaffe ich sogar, dass das gleich freigegeben ist und ich nicht alle extra anklicken muss. Das nervt euch und das nervt nämlich mich. Ich werde das herausfinden, wie das funktioniert. Wenn euch ein monatliches Abo zu viel ist oder ihr nicht noch einen Abbuch auf eurem Konto brauchen könnt, dann könnt ihr mir via paypal.me@moepodcast eine kleine Spende zukommen lassen. Nicht schrecken, wenn da steht dann irgendwie, ihr überweist an Bettercast. So habe ich das Ding getauft, weil wenn man da wieder mörderisch reinschreibt, werden wieder alle meine Konten gesperrt. Glaubt mir's, ich habe es ausprobiert. Vielen Dank an Andi, vielen Dank an Niki, Jürgen, Jennifer, Maximilian, Manuel, Andreas, Alexandra, Lydia, Stefan, Sabina und Jana sowie an die Sandra. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ohne euch wäre das alles hier nicht möglich. Ja, und noch ein kleiner Hinweis. Ich glaube, das müsste jetzt die Weihnachtsepisode sein sogar, oder? Na, warte mal, jetzt muss ich im Kalender schauen. Ist das die Weihnachtsepisode? Na, ernsthaft? Doch, das ist die Nachweihnachtsepisode. Wir sind mal wieder zwischen dem Weihnachten und dem, wie heißt das? Silvester, der Jahreswechsel, genau, so heißt es. Was ich jetzt damit dieser Info macht, weiß ich auch nicht. Wurscht. Wenn ich mir was wünschen darf, dann wäre das Feedback zu den Episoden in Form von Reviews auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo ihr Podcasts bewerten könnt. Wenn ihr mir persönlich Feedback geben oder mir Hinweise für den Fall geben möchtet, dann schreibt mir bitte einfach eine Nachricht auf Steady. Außerdem gibt es eine Mailadresse mösterreichpodcast@gmail.com. Da könnt ihr euch auch hinwenden. Ihr könnt es mir auch auf Instagram schreiben. Ich schaue nur so selten rein, weil ich bin kein großer Instagrammer. Ich sag's euch, wie es ist. Ich meine, was willst du von mir sagen? Soll ich meinen sexy Körper inszenieren? Das will keiner sagen. Also schreibt es mir gerne auf Instagram, kann ein bisschen dauern, bis ich antworte. Ja, und wenn ihr von diesem ganzen Mord und Totschlag hier auf diesem Kanal einmal eine Pause braucht, dann hört doch mal bei Hightech rein. Das ist ein kleines Podcast-Projekt von meinem Kollegen Alex und mir, in dem wir die Technologie-News der Woche einfach und leicht verständlich aufbereiten. Hightech, geschrieben wie also HI-Tech, also so wie Hallo Tech, voll klug und so. Ja, ist ein bisschen schwierig zu finden, aber ihr kriegt das raus, ihr seid ja so gescheit. Da. Die nächste Folge von Mörderisches Österreich erscheint in 2 Wochen, überall, wo ihr gute Podcasts hören könnt. Am besten ihr schaut auf mörderisch.simplecast.com vorbei, dort findet ihr alle Folgen chronologisch aufgelistet. Außerdem könnt ihr mir natürlich auf Instagram unter @moepodcast folgen. In diesem Sinne, rutscht's gut ins neue Jahr. Ich freue mich sehr auf 2026, es wird episch, die Fälle gehen uns nicht aus. Und bitte, bitte, wenn's am Bisamberg seid, geht's in den Volkskeller, holt euch einen Wein, und lasst es gut sein. Bussi und Baba.